Hören Sie heute einen Beitrag von Beatrix Novi zum Thema »Wem gehört eigentlich Grund und Boden?« oder »Wie unsere Städte ein Wohnort für alle bleiben könnten?«
Über 40 Jahre hat es gedauert, bis die gern verdrängte Bodenfrage aus der Versenkung emporstieg. Jetzt, angesichts des städtischen Notstands, bringt sie sich mit Nachdruck in Erinnerung. Immobilienpreise, die man sich bislang nicht träumen ließ, halbe Monatseinkommen, die für Mieten draufgehen. Eine Wohnungsknappheit, die neuerdings sogar den gut verdienenden Mittelstand ins Umland zwingt, fern von den geliebten Innenstadtvierteln, wo die glitzernde Verarmung einer ausgehöhlten Urbanität auch zu denken gibt. Die kaum gebremste Spekulation mit Wohnraum, die immensen Gewinne aus Wertsteigerungen von Grund und Boden haben gesellschaftspolitische Folgen. Die Kluft zwischen Reichen und Nichtreichen wird breiter, seit Erträge aus Immobilieneigentum in der richtigen Lage so überproportional wachsen, dass sie alle anderen Einkommensarten weit übertreffen. Und wer da hat, der kriegt ganz von selbst immer mehr. Und wer da nicht hat, muss immer mehr zahlen. Heute entfällt beim Hausbau über die Hälfte der Kosten nur auf den Boden. Das alles übersteigt weit die Zustände der Zeit, in der letztmals über eine Bodenreform nachgedacht wurde. Die späten 60er und frühen 70er Jahre, als begünstigt durch Abriss- und Flächensanierungspolitik die Spekulation mit Wohnraum grassierte. Da wuchsen die Schlangen vor den Verlagshäusern der Tageszeitungen. Jeder wollte so früh wie möglich den Inseratenteil abgrasen. Und vor den Telefonzellen. Damals brauchte man die noch, um den umkämpften Vermieter anzurufen. Es war vor allen anderen der sozialdemokratische Politiker Hans-Jochen Vogel, der zunächst als Münchner Oberbürgermeister, dann als Bundesbauminister das Thema auf die Agenda setzte. Er plädierte für Reformen, die die Kommunen gegenüber Grundstückseigentümern stärken sollten. Bodenwertsteigerungen, vom Gemeinwesen ermöglicht, sollten diesem auch zugutekommen. Aber Hans-Jochen Vogel ging über Vorkaufsrechte, Gewinnsteuern und dergleichen hinaus. Er stellte grundsätzlich die Trennung von Boden und Gebäude, von Nutzungs- und Verfügungseigentum zur Debatte. Der Boden gehört der Gemeinschaft, das Haus seinen Eigentümern und deren Erben. Das ging dann schon an die Substanz. Und Vogel betonte vorsorglich, dass eine grundlegendere Reform des Bodenrechts nichts mit Ideologie zu tun habe. Genau das wurde ihm in der nachfolgenden Debatte vorgeworfen, vor allem aus den Reihen des politischen Gegners, der CSU. Dabei kam auch in dieser Partei, ebenso wie in der bayerischen Verfassung, durchaus Verständnis vor dafür, dass hier ein Problem vorlag. Der Boden als Spielball der freien Kräfte des Marktes. Darf das sein? Schon der Gott des Alten Testaments war nicht einverstanden mit dem Eigentum Einzelner an Grund und Boden. Den reklamierte er für sich. Nur die Schafe und die Bauten darauf durfte der Mensch als das Seine betrachten. In diesem Sinn gab es seit der Antike immer wieder einschlägige Aussagen. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Fragten die Aufständischen in den Bauernkriegen. Jean-Jacques Rousseau bedauerte, dass der erste Mensch, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab, damit Erfolg hatte, statt dass jemand rechtzeitig gerufen hätte, ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört. Allen vorher und nachher geäußerten Bekundungen liegt derselbe Gedanke zugrunde, dass der Boden kein Privateigentum sein kann, weil er unentbehrlich, unvermehrbar und unbeweglich ist. Wohnen ist so notwendig wie Wasser und Luft, wie Essen und Trinken. Man kann nicht, wie sonst nach den Marktgesetzen, durch Verzicht den Preis beeinflussen. Wohnen kann also keine Ware sein. Dem Einzelnen den möglichst vollen Ertrag seiner Arbeit und seines Kapitals, aber auch der Gemeinschaft, was der Gemeinschaft gehört, schrieb Adolf Damaschke, der Anführer der Bodenreformbewegung vor 100 Jahren. Auch wenn jede Menge Argumente für ein Privateigentum am Boden aufgefahren wurden, hat die klassische Evidenz dieser Aussage immer wieder überzeugt und lebt vielerorts im Allmende-Gedanken weiter. Bis heute. Selbst in ideologisch hoch angespannten Zeiten, also im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, plädierten auch Angehörige des bürgerlich-liberalen Lagers für eine Bodenreform. Während Marxisten diese Frage lieber auf die lange Bank schoben, um die Lösung des Grundwiderspruchs von Kapital und Arbeit abzuwarten. Jahrzehntelang stand die Bodenfrage trotzdem hoch auf der Debattenliste. Hunderte von Publikationen erschienen zum Thema. Tausende schlossen sich Damaschkes Bodenreformbewegung an. Millionen in der neuen und alten Welt lasen das Buch »Fortschritt und Armut« des amerikanischen Wirtschaftstheoretikers Henry George, der das Privateigentum am Boden zum fundamentalen Fehler der Zivilisation erklärte und mit einer einzigen Bodenwertsteuer den Staat am Laufen halten wollte. Zu seinen Fans gehörte auch eine Quäkerin namens Elizabeth McGee, die auf der Basis von Henry George Gedanken das erste Monopoly-Spiel erfand. Es hieß natürlich noch anders. Es besaß Felder mit Aufschriften wie absolut notwendiger Wohnraum oder Luxussteuer. Ganz zum Schluss wurden alle zu Gewinnern. Kein Wunder, dass dieses zahme Spiel nie in den Handel kam. Stattdessen machte seine abgewandelte Version Weltkarriere. Wirtschaftskämpfe, gemeine Tricks und riskante Spekulationen sind eben unterhaltsamer. Für die Welt des Spiels geht das in Ordnung. Die Realität ist weniger unterhaltsam. Groteske Immobilienpreise treiben Mieten nach oben und Mieter in die Banlieue. In den gepriesenen lebendigen Stadtvierteln höhlen sie die Urbanität aus, die sich sozialer Mischung und brauchbarem Gewerbe verdankt. Klamotten und Schmuckläden, vegane Cafés und Events machen sich auch nett, sind aber als urbanistischer Beitrag nicht dasselbe. Und die Kindergärten, Parks, Straßen und U-Bahn-Stationen, die den Bodenwert der benachbarten Immobilien steigern, sind Werk der öffentlichen Hand. Die muss sich bislang mit einer 10-jährigen Spekulationsfrist begnügen, um etwas zurückzubekommen. Von den Tricks radikal steuersparender Globalinvestoren, die den kollektiv erzeugten Mehrwert absahnen, ganz zu schweigen. Um Exzesse des Bodenmarkts zu verhindern, muss der Boden entmarktet, der Spekulation entzogen werden. Dazu gibt es altbewährte Strategien, Puzzlesteine im Katalog der Maßnahmen für ein neues Bodenrecht. Warum sind Bau- und Wohnungsgenossenschaften nur zu 6% am Wohnungsmarkt vertreten? Mit ihrer großen Tradition führen sie seit Generationen vor, wie das geht. Bauen und Wohnen zu verträglichen Mieten und mit lebenslanger Wohnsicherheit, die es sonst zur Miete nicht gibt. In fast jeder deutschen Stadt entdeckt man irgendwo eine der charakteristischen Siedlungen aus den 20er Jahren. Ambitionierte Selbsthilfeprojekte gegen die damalige Wohnungsnot. Nach dem Zweiten Weltkrieg stagnierte der einst revolutionäre Elan. Aber mittlerweile experimentieren neue und alte Genossenschaften mit flexibler Architektur für neue Lebensformen. Und diverse frische Konzepte kollektiver Stadtproduktion zeigen Wege auf, abseits von teurer Investorenarchitektur Wohn- und Lebensraum zu bilden. Es ließe sich viel dergleichen mit Grund und Boden machen, wenn man ihn denn hätte. Die öffentliche Hand sollte genügend Boden vorrätig halten, um schädlichen Entwicklungen entgegensteuern zu können. Das wurde dem Vernehmen nach Generationen von Architekturstudenten eingeschärft. Stattdessen sind es oft Immobilienfonds, die horten dürfen, bis die Preise stimmen und der Grund schlachtreif ist. Vom Privatisierungswahn der 90er Jahre, als klamme Kommunen ihre gemeinnützigen Gesellschaften für ein Linsengericht abstießen, haben sich inzwischen so ziemlich alle Stickum verabschiedet. Jetzt pilgern kommunale Planer von überall her nach Wien, der Stadt, die seit einem Jahrhundert in eine nachhaltige öffentliche Wohnbaupolitik investiert. Auch wenn das rote Wien der 20er Jahre mit seiner rigorosen Wohnbausteuer Geschichte ist, die Gemeinde baute weiter. In geförderten Wohnungen zu leben, ist hier kein Stigma, sondern statistische Normalität. Und auch wenn die Wiener Innenstadt vom Goldrausch ausländischen Kapitals nicht freigehalten werden kann, die Politik der von der öffentlichen Hand gesteuerten Bodennutzung hat bisher sozial gemischte Stadtviertel einigermaßen erhalten können und kreiert sogar neue, wie die Seestadt Aspern, die nicht nur lebendigen Städtebau realisierte, sondern, was woanders nie klappt, mit geförderten Gewerbeeinheiten auch dem Einzelhandel wirtschaftliche Nischen bietet, die urbanes Feeling benötigt. Keiner kann Wien mal eben nachmachen. Heutige Bodenrechtreformer setzen auf gebündelte Maßnahmen. Erbbaurecht, Milieuschutz, kommunales Vorkaufsrecht, Bauvergaben nach Qualität statt nach Höchstgebot, Sozialverpflichtung für Bauherren und so weiter. Und in der anstehenden Grundsteuerreform sehen Experten eine Chance, Lasten auf Mieter und flächenverbrauchende Eigenheimbauer gerechter zu verteilen. Bodenerträge stärker abschöpfen, gar ein anderes Verhältnis zum Eigentum entwickeln. Wer das fordert, muss auf rituell vorgetragene Untergangsprognosen nicht lange warten. Andere sehen jetzt schon allerhand untergehen. Seit den 60er Jahren stiegen die Bodenpreise in München um über 34.000%. Hans-Jochen Vogel, inzwischen 92 Jahre alt, fragt sich, warum diese Zahl nicht die Gemüter erregt. Vielleicht, weil man sie sich einfach nicht vorstellen kann.
NDR Kultur. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Beatrix Novi zum Thema »Wem gehört eigentlich Grund und Boden?« oder wie unsere Städte ein Wohnort für alle bleiben könnten. Die Sprecherin war Astrid Fietz.